Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir sind in der zweiten Stunde. Darum begrüßen wir hier im Studio unsere Gäste Uli und Udo von Neustart Tübingen, einer Genossenschaft in Gründung nach wie vor. Noch ist nicht eingetragen, es geht um solidarisches Leben und Wohnen unter dem Titel auch Nachbarschaft als Gemeingut. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo Matzel.
Ja, Neustart Tübingen. Hier seit 2 Jahren habt ihr eure Genossenschaft ins Leben gerufen und die Vorgeschichte ist, glaube ich, noch viel länger. Wo fangen wir an heute? Na, wo hat für euch alles angefangen bei Neustart?
Ah, ist gut. Ich kann erst mal von mir erzählen. Ich bin da auch reingestolpert, hatte keine Ahnung, worum es geht. Mein Nachbar hat mich mal mitgenommen. Das war ein Treffen in der Eberhardsgemeinde und da hat der Fred Vorhofer von Neustart Schweiz einen Vortrag gehalten, der mich sofort umgehauen hat, was der alles da erzählt hat. In der Schweiz gibt es ja sehr viele Genossenschaften, sehr viel Erfahrung mit verschiedensten Modellen und Möglichkeiten zusammenzuleben, auch mit umfassender Infrastruktur, und da gibt es ja auch sogenannte Neustart-Nachbarschaften schon. Also in Zürich zum Beispiel, Kalkbreite, und da kann man das ja schon sehen. Und der hat unheimlich begeistert davon erzählt und da waren auch schon 100 Leute da. Und dann, ja, und dann hieß es ja, dann machen wir mal ein Treffen. Und dann wurde irgendwie verabredet, ja, dann machen wir mal nächste Woche, sehen wir uns wieder. Und dann hieß das dann halt auch Plenum, das kannte ich noch von früher, ne? Wohngemeinschaft. Und dann hat mich von Anfang an begeistert, wie da gesprochen wird, wie da miteinander gesprochen wird. Das kannte ich überhaupt nicht. Und das war eigentlich so nach wenigen Treffen für mich klar, das ist irgendwie interessant, das ist neu. Es wird jeder, der kommt, ist willkommen. Da wird bei keinem gefragt, ja, was bringst du mit oder was kannst du beitragen, sondern erstmal, wer bist du? Und jeder ist dabei und jeder wird wertgeschätzt in seiner Geschichte und was er so einbringt und auch was er erzählt, wird erstmal diskutiert und dann versucht man immer einen Konsens zu finden und zu sagen, das ist das, was wir jetzt sagen können, mehr können wir noch nicht sagen, aber und so. Und dann sind wir ganz schnell dazu gekommen, auch zu gucken, was wollen wir eigentlich vom Wohnen, wo kommen wir her, ja, also waren natürlich viele, die auch schon etwas älter sind, die eigentlich genau wissen, was sie wollen. Das alles will ich nicht mehr. Ich will jetzt was richtig Gutes. Ne? Und gut, also nicht nur für mich, sondern vor allem auch für die ganze Umwelt, für die Nachbarschaft, also ökologisch und sozial. Also mal, wie es ja im Titel auch heißt, sozial-ökologische Nachbarschaften. Ne? Dann haben wir so mit Traumkreisen angefangen. Wir haben gesagt, jeder geht von seinen Träumen aus und haben die einmal zusammengetragen und das war sehr spannend und haben das dann verglichen mit dem Modell Neustart Schweiz. Die Schweizer haben ja ein Modell gemacht nach ihren ganzen Erfahrungen, haben sie gesagt, setzen wir uns mal hin und überlegen, was wäre eigentlich das Ideale. Das wird zwar nie erreicht werden, aber wir schreiben das mal auf. Und Uli, du kennst das ja schon länger als ich, weil du warst ja in der Schweiz. Wie bist du mit diesem Modell in Berührung gekommen?
Also Udo, du machst es ja ganz schön spannend. Du nimmst alle Zuhörenden mit auf eine Reise und wenn die sich fragen, was ist es denn jetzt eigentlich, wissen die, glaube ich, noch nichts, außer dass es eine lange, spannende, farbige und sehr kreative Reise war. Ich mache es jetzt mal von hinten her, weil ich in der Schweiz auch als Wohnforscher und als Wissenschaftler und so mit ganz vielen Wohnprojekten, Genossenschaften und so weiter zu tun habe. Die Idee ist eben, für Tübingen ist es eine ganz neue Idee, einen großen Stadtteil in einer ganz, ganz vielgestaltigen Landschaft, sozial, pflegerisch, mit Mobilitätsideen, mit Bauideen, mit Gemeinschaftsideen und so weiter zu beplanen. Eine große Nachbarschaft, irgendwas, 400, vielleicht gar 500 Leute, ein großer Maßstab. Und diese Neustart-Genossenschaft, die eben, was der Udo erzählt hat, sich mit ganz vielen Traumreisen und Ideen ganz langsam auf den Weg gemacht hat, versucht jetzt nachdem sie sich vor 2 Jahren gegründet hat, so ein großes Brett zu bohren, nämlich einen ganzen Stadtteil hinzubekommen. Und ich bin viel später als der Udo dazugestoßen, nämlich erst vielleicht vor 2,5 Jahren. Gedanklich Neustart und die Genossenschaften und die Kalkbreite und so weiter, diese ganzen Referenzprojekte aus der Schweiz, wo wir so fasziniert von lernen und hingucken und nicht kopieren, aber was eben davon uns eine Scheibe abschneiden wollen, die habe ich schon viele Jahre immer mal besucht und kenne, sage ich mal, die faszinierenden, aber auch natürlich die ganz schwierigen Seiten. Und davon bin ich bis heute, sag ich mal, beseelt, da zu gucken, was können wir da möglicherweise anders machen, in Deutschland machen, in dem spezifischen Tübinger Schmelztiegel sozusagen machen. Okay, damit gebe ich aber wieder an dich.
Ja, also wir haben uns getroffen. Es gab schon ein paar Leute, die hatten sich Gedanken gemacht, damals zum Thema Hechinger Eck. Da war die Frage, die Stadt hat gesagt, ihr könnt euch bewerben, Projekte sind sehr willkommen und was kann da entstehen? Und da war schon die Frage, naja, könnte man da vielleicht in diese Richtung schon? Und das Thema war, was ist da möglich? Und in dieser Richtung haben wir uns auch getroffen, aber wir haben dann sehr bald gemerkt, das wird zu groß. Also für das Hechinger Eck ist das ein zu großes Projekt. Und dann war schon die Frage, was gibt es noch? Und wir haben uns umgeguckt und dann war ganz schnell klar, es geht um dieses Areal gegenüber den Stadtwerken neben dem französischen Viertel, also zwischen Stuttgarter Straße und den Stadtwerken, französisches Viertel und Schweikartstraße, wo jetzt viele Schuppen im Moment stehen, Parkplatz, wer war das, Autohaus Diedler. Dieses ganze Areal, das sind 2 Hektar, das ist ziemlich groß, das unterschätzt man, wenn man da vorbeifährt. Und die Stadt hat es konzipiert, damals schon für 750 Bewohner könnten dort wohnen, mit dem ersten vorläufigen Rahmenplan. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich ideal für uns. Und dann ging das weiter, dann ging die Initiative Neustart, so haben wir uns erstmal genannt, hat weiter geplant und wurde langsam größer, musste sich überlegen, was machen wir denn, welche Rechtsform ist für uns, kommt für uns in Frage. Und dann war dann auch, wir haben uns Experten eingeladen und die haben dann gesagt, macht eine Genossenschaft, das wird wahrscheinlich das Beste sein. Und das hat dann noch sehr lange gedauert, bis wir das dann gründen konnten. Und tatsächlich, ja, haben wir gerade drüber gesprochen, nach 2 Jahren sind wir immer noch nicht eingetragen, weil wir natürlich auch sehr spezielle Anforderungen haben. Wir haben Blocks eingebaut in der Satzung, um bestimmte Sachen zu vermeiden, bestimmte Machtstrukturen, die uns entgegenstehen, weil unser oberstes Prinzip ja Partizipation ist.
Und Udo, Neustart sozusagen hat viel zu tun mit ganz guten neuen Wohnideen. Davon haben wir natürlich hunderte in Tübingen. Wir haben auch tolle Akteure. Wir haben das Mietshäuser-Syndikat, wir haben die Beginen-Stiftung, wir haben die Nestbau AG, wir haben die neuen Nachbarn am Hechinger Eck und so weiter. Aber Neustart war schon frech und hat was Vermessenes gemacht. Neustart hat gesagt, wir wollen richtig ein großes, nicht Sahnestück, Filetstück, sondern ein großes Stück Stadt mit einer im großen Maßstab bebauen, bewohnen und beleben sozusagen. Und das ist was richtig Neues. Das ist eigentlich das Aufregende für Tübingen. Tübingen ist ja wahnsinnig stolz drauf auf seine bunten französischen Viertel und Mühlenviertel und wie sie alle heißen.
Nigeria.
Kleine Tortenstücke werden von hochkreativen Baugrüppli geplant. Da sind mal 7 mal 10 Parteien drin und jeder hat seine Tischtennisplatte im Keller und so weiter. Und Neustart hat gesagt, nö, wir wollen nicht für 10 oder 11 Haushalte planen, sondern wir würden gern für 400 oder vielleicht 500 Menschen planen und damit auch eben dann nicht am Schluss 20 Tischtennisplatten haben, sondern vielleicht 3 Tischtennisplatten plus 15 Lastenfahrräder plus so und so viel Gemeinschaftsräume, vielleicht ein Kino und so weiter. Das werden wir, Udo, das weißt du alles viel besser als ich, werden wir ja noch alles erzählen. Aber diese Unverschämtheit von Neustart, da muss ich sagen, als Späteingestiegener, das war schon Kess. Und es war mutig. Und da ist jetzt ganz viel passiert in Tübingen. Einem Gemeinderat und auch einer Stadtverwaltung, auch einer Stadtspitze plausibel zu machen, es lohnt sich, wir wollen über dieses tolle Tübinger Modell lauter kleine Baugruppen formen, die bunten Stadtteile, wir wollen da substanziell drüber rauswachsen, indem wir ein paar Sachen sehr anders machen. Da muss die Stadt über ziemlich viele Schatten springen.
Ja.
Sie ist noch nicht gesprungen, aber wir sind eigentlich ganz vergnügt, dass das so weit kommen könnte. Jetzt haben wir ja schon einen langen Atem. Leute wie du sind 7 Jahre, 6 Jahre, 8 Jahre dabei.
Sechs Jahre.
Knapp, richtig ja. Langer Atem, ohne dass auch nur annähernd eine Wohnung in Sicht ist. Ja? Mhm. Und das wird noch weitere 3, 4 oder eher 5 bis 6 Jahre dauern, Udo.
Bis gebaut ist.
Bewohnt werden darf und so weiter. Für die Genossenschaft auch, bis Geld reinkommt. Ja? Bis dahin wird nur Geld ausgegeben werden müssen, wenn wir es denn dürfen.
Wenn die Genossenschaft den Zuschlag bekommt, das kann aber auch schon übernächstes Jahr dann schon sein.
Was sind denn so die Knackpunkte da in den Verhandlungen mit der Stadt? Also gerade wenn das auch Neuland dann betrifft, auch das, was noch nie da gewesen war. Und da gibt es sicher auch NeiderInnen.
Ja, ich meine, das, was du hast jetzt gesagt, Tischtennisplatten, klar, brauchen wir nicht so viele. Und wir wollen größer bauen, aber das Wesentliche ist natürlich auch, wir wollen für alle bauen. Also wir nicht für Leute, die ein bisschen Geld haben, sondern für alle. Und zwar komplett divers. Das oberste Ziel der Bewohnerschaft ist Diversität. Also wir wollen wirklich den Querschnitt der Bevölkerung nach Möglichkeit abbilden. Und so werden die Wohnungen auch vergeben.
Und Matzel, das ist genau der Streit für die Stadt. Die Stadt hat gesagt, wir schaffen Vielfalt dadurch, dass wir ganz viele kleine Akteure sozusagen zum Bauen bringen und kleine Parzellen sozusagen anbieten. Und die Stadt hat seit 25 Jahren gesagt, große Akteure wollen wir eigentlich nicht.
Ja.
Und deshalb sind die Südstadtquartiere und die vielen anderen Quartiere so bunt und irgendwo auch so erfolgreich, wie sie sind. Und an uns ist die Frage, wie schafft ihr das? Ihr seid doch ein Großer. Ihr macht dann einen Monolith. Und wie schafft ihr das mit der Diversität, mit der Buntheit, mit den ganz vielen unterschiedlichen Leuten, wo ihr sagt, die kommen da alle zum Zug?
Die behandeln euch wie einen Großinvestor oder was dann? Fast.
Ja, Sie haben natürlich, die erste Frage war natürlich damals, wie wollt ihr das stemmen? Ne? Inzwischen hat es so viele Gespräche gegeben, dass das natürlich längst Vergangenheit ist und es gibt Finanzpläne, es gibt bei uns Leute, die sich mit nichts anderem befassen als mit den Finanzplänen, die sich mit dem Bauen befassen seit Jahren, wie kann gebaut werden, wie geht ökologisches Bauen über Holzbau und so weiter, können wir gleich noch ein bisschen mehr erzählen, aber es ist natürlich, sagen wir so, was wir jetzt noch nicht genau den Unterschied zum französischen Viertel. Das französische Viertel ist eine tolle Sache und ich wohne zum Beispiel da, ich fühle mich da sehr wohl, aber es war ein Pionierprojekt, aber inzwischen hat sich herausgestellt, dass es natürlich langfristig, nicht sehr langfristig gedacht ist. Also es geht bis zu einer bestimmten Grenze. Also inzwischen steigen die Mieten im Franzviertel auch extrem und die Gefahr, dass dort also eine Ghettoisierung, eine Gentrifizierung stattfindet, die ist einfach da, weil die Mieten waren damals auf 10 Jahre begrenzt, auch das Vorkaufsrecht der Stadt auf 10 Jahre, die sind längst vorbei, die 10 Jahre. Und jetzt ist es halt auf dem freien Markt, was willst du machen? Und dagegen also geht also das unser Modell. Oder das Neustadtmodell, weil es wirklich für jeden erschwinglich sein soll.
Wie kriegt man das hin angesichts dieser Preise, der Preisentwicklung, sowohl auf dem Miet- als auch auf dem Baumarkt?
Dürfen wir es noch kurz zurückstellen, Matze?
Ja.
Weil auf Udos Beitrag will ich noch eins sagen. Also unser, sage ich mal in Anführungszeichen, neues Tübinger Modell wendet sich nicht radikal gegen das alte Tübinger Modell, ja, Baugruppen und Co., sondern ein paar Elemente sind daran ja ganz toll. Die Konzeptvergabe, das heißt, dass sich die Akteure bewerben mit den besten Ideen.
Ja, klar.
Und nur die besten Ideen kriegen auch eine Parzelle. Da wollen wir gar nichts dagegen machen. Oder die Idee, Erdgeschosse sollen für die Allgemeinheit da sein. Wir wollen ganz viele kollektive Nutzungen, die möglichst geöffnet werden. Wir wenden uns nicht dagegen, sondern das wollen wir sogar noch weiter treiben. Mhm. Aber die Geschichte, die der Udo genannt hat, nämlich die steigenden Mietpreise, wenn das neu vermietet wird, und auch die steigenden Verkaufspreise, da wo im Franzviertel und in den anderen Vierteln Wohnungen verkauft werden und teilweise, also ob man das jetzt Spekulation nennt oder nicht, aber da werden saftige Preise teilweise verlangt, ja, immerhin auf Grundstücken, die subventioniert waren von der öffentlichen Hand, vom Grund und Boden her. Mhm. Dagegen wenden wir uns und deshalb sagen wir natürlich auch, wir wollen am liebsten unseren Grund und Boden in Anführungszeichen in Erbpacht sozusagen nur leihen, nicht kaufen. Wenn wir ihn kaufen würden oder müssten, dann würden wir damit trotzdem, sage ich mal, gemeinwohlorientiert umgehen und selbstverständlich Bodenspekulation ausschließen. Das kann man auch beim Kauf machen. Ja? Insofern nochmal diese Tübinger Modellgeschichte. Wir wollen die guten Qualitäten der Franzviertel und Co. auf jeden Fall bewahren und weitertreiben. Aber die Frage, bezahlbar wohnen können in Tübingen, das wurde einfach in den 25 Jahren, in den Anfängen dieser neuen Viertel, sträflich vernachlässigt. Am Hechinger Eck kann man jetzt die spannende Frage stellen, ist es da schon gut eingelöst worden? Auch da gibt es private Baugemeinschaften, auch da wird wieder Eigentum gebildet. Aber mit dem Programm Fairer Wohnen, was Tübingen prima macht, was aber momentan machtlos ist, das Programm Fairer Wohnen, muss man richtig radikalisieren wahrscheinlich. Da gibt es jetzt auch viel sozial preisgebundenen, preisgedämpften Wohnraum und so weiter. Die Stadt macht auch den privaten Eigentümern große Auflagen. Wir haben schon die Idee, dass man da noch viel stärker werden müsste und dass eigentlich alle städtischen Flächen jetzt im Innenbereich gemeinwohlorientiert bewirtschaftet werden müssten.
Ja, wir bilden Gemeinwohl statt Eigentum.
Ja.
Und das in der Genossenschaft bleibt das auch so. Das ist dann für alle Zeiten, also das kann nicht verändert werden, steht ja in der Satzung drin, es kann kein Eigentum gebildet werden und damit ist das abgesichert. Das wäre dann die einzige Lösung.
Ja. Also man kann Anteile zeichnen oder erwerben, aber die kann man nicht marktaffin oder so irgendwie dann veräußern und spekulativ.
Das schon gar nicht. Ja. Also Genossenschaftsanteile sehr gerne, jeder kann das machen. Aber die sind, man kann sie vererben an seine Kinder, man kann sie auch zurückgeben, wenn man die Stadt verlässt, kann man sie zurückgeben, aber damit kann man sonst nichts anfangen.
Aber zurück zu der Frage, der quasi überhaupt erstmal die Finanzierung, nur durch Genossenschaftsanteile reicht es, um ein Viertel oder um Wohnungen für 500 Leute zu bauen?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Jetzt müsste man unsere Finanzexperten dabei haben.
Aber wir können das schon erklären, Udo, oder?
Ja.
Also den Grundmodus, den können wir erklären.
Ins Detail und
also
einzelne
ganz
Summen.
Ganz grob. Wir werden Genossenschaftsanteile haben. Wir versuchen, möglichst viele Genossenschaftsanteile zu haben von denjenigen, die dort wohnen, aber auch von Menschen, die sagen, wir fördern die Idee Genossenschaft, indem wir Genossenschafterin werden, aber nicht einziehen. Und wir haben ja eben ganz viele tolle Akteure in Tübingen, die es uns schon ein bisschen vormachen. Das Mietshäuser-Syndikat, die Nestbau AG, all diese tollen Akteure sammeln in einem ziemlich großen Maßstab Geld von tollen Tübingerinnen und Tübingern ein und versuchen damit, den Eigenanteil so hoch wie möglich zu machen, damit der Bankanteil, den werden wir auch brauchen, so niedrig wie möglich bleibt. Das ist sozusagen, am Schluss werden wir auch Bankdarlehen haben und je weniger, umso bezahlbarer, zumal die Zinsen jetzt explodieren. Aber die spannenden Ideen, also wir können ja schon mal sagen, wir haben schon auch kalte Füße momentan, wie alle Akteure am Wohnmarkt.
Ja.
Die ganzen Genossenschaften, auch die öffentlichen, die ganzen Baugruppen, auch die Dachgenossenschaft Wohnen, die wir toll finden in Tübingen, ich jedenfalls,
ja,
finden wir toll kollektiv.
Natürlich.
Gell? Die haben alle ein Riesenproblem, weil die haben alle mit der Handwerkerkrise zu tun, mit den Zinsexplosionen zu tun und mit den Baukostenexplosionen zu tun. Was können wir vielleicht noch besser machen als die Dachgenossenschaft oder die Baugrüppli? Wir haben eigentlich drei Hebel, sag ich mal jetzt ad hoc. Der eine Hebel heißt weniger Wohnfläche pro Nase. Das ist pro Quadratmeter, den wir weniger bewohnen, vielleicht 6.000 oder 7.000 Euro gespart. Hebel Nummer 2, ein ganz wichtiger Hebel. Keine Autos, die nicht parkiert werden müssen. Pro Tiefgaragenplatz sparen wir 35, 38 oder 45.000 Euro. Ja, die stecken wir lieber in die Wohnungen rein. Und Thema Nummer 3, ganz, ganz wichtig. Besser leben mit weniger eigenen Quadratmetern und weniger eigenen Gütern. Wir haben ein ganz großes Thema, und das musst du, glaube ich, dann noch ein bisschen erläutern, das Thema soziale Infrastruktur. Mhm. Wir wollen den Leuten ermöglichen, vielleicht auf die eigene Gefriertruhe zu verzichten, aufs eigene Lastenfahrrad, aufs eigene Auto zu verzichten, aber Mobilität anzubieten, Gefrieren anzubieten, Versorgung mit tollen Lebensmitteln und so weiter. Besser leben mit weniger Quadratmetern, das ist unser Schlüssel, mit dem wir es vielleicht auch noch besser schaffen als die Dachgenossenschaft.
Ja, also ich kann das mal ein bisschen ausführen. Also für uns bedeutet Infrastruktur tatsächlich Nahversorgung, eine Rundum-Nahversorgung. Das heißt, es fängt an mit Lebensmitteln, Anschluss an eine solidarische Landwirtschaft, die natürlich für so ein großes Projekt leicht gefunden wird, weil das ist eine Sache, die kann man leicht absichern. Das ist ein großes Projekt, und dann ein Lebensmitteldepot, wo diese Lebensmittel gelagert werden, aber dann eben auch die nicht aus der Landwirtschaft kommen, und eine Kantine. Das wären Einrichtungen, die von der Genossenschaft betrieben werden sollten. Das heißt, wir machen es selber. Und damit gibt es auch schon viele Möglichkeiten, im Haus sozusagen, im Projekt selber, sich da zu versorgen. Das geht aber dann noch weiter. Du hast schon gesagt, Lastenfahrräder und Mobilität, also wenige Autos, die man denn braucht. Aber jetzt kommt das ganz wichtige Thema Altenversorgung, also Pflegeversorgung und Gesundheitsversorgung. Und da sind viele Leute bei uns schon seit Jahren jetzt dran, da immer weiter zu denken und zu überlegen, was wäre eigentlich da machbar und was ist eigentlich das Neue, was wir da machen können bei uns. Zum Thema Gesundheit kannst du jetzt was sagen?
Mache ich total gerne, Udo. Und wenn du nicht böse bist, mache ich aber zu der Wohnfläche noch eine Nachbemerkung. Wir wollen den Maßanzug ermöglichen, den Maßanzug sozusagen im Lebenslauf. Und das, was draußen in der Welt überall passiert, dass die Wohnflächen pro Nase immer weiter explodieren, zum Beispiel durch älter werdende Menschen, indem Partnerschaften auseinandergehen oder ein Partner vorverstirbt, indem die Kinder ausziehen und so weiter, und die Leute bleiben in ihren großen Wohnungen. Das wird es bei uns nicht geben müssen, aber auch nicht geben dürfen, sondern wir werden dann innerhalb unserer Genossenschaft den Leuten, die eine zu große oder auch eine zu kleine Wohnung haben, wir werden denen Alternativen anbieten können. Ja, ja. Und die müssen dann nicht in das andere Viertel oder sogar nach Wankheim oder nach Reutlingen ziehen, sondern können bei uns im Quartier bleiben und beanspruchen trotzdem dann nicht plötzlich die Wohnfläche für zwei, sondern eben die Wohnfläche für eine Nase. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, den die ganzen kleinen Baugruppen nicht hinkriegen können. Und den auch das Programm Fairer Wohnen, ich bin ein Fan davon. Das war ein Ziel von dem Programm Fairer Wohnen, mit einer halben Stelle ausgestattet. Diese Frage, wie geben Menschen ihre zu große Wohnung auf und ziehen in was Kleineres, hat einfach nicht geklappt. Wie überall in Deutschland, wie auch in der Schweiz und so weiter, es klappt überall nicht.
Wie wollt ihr es hinkriegen?
Indem wir als Genossenschaft da möglicherweise auch ein bisschen eingreifen. Die Schweizer Genossenschaft zum Beispiel, die machen das relativ streng. Die sagen, 2 Personen kriegen maximal 3 Zimmer, 5 Personen kriegen maximal 6 Zimmer. Wo sich die Haushaltsgröße ändert, kriegen die Leute dann zum Beispiel 3 Wohnungen angeboten und können dann eine dieser passenden Wohnungen nehmen. Wenn sie sie nicht nehmen, sondern in der zu großen Wohnung bleiben, dann geht der Mietzins relativ stark nach oben. Und so reguliert sich das relativ schnell. Kann man sagen, ist Planwirtschaft. Es funktioniert aber mit ganz großer Zufriedenheit in den Schweizer Genossenschaften, weil sie eben den Ort gar nicht verlassen müssen, sondern vielleicht gerade mal ein paar Dutzend Meter weiterziehen müssen.
Aber eine gewisse Mobilität wird dann auch vorausgesetzt, also innerhalb des Quartiers.
Ja, Das würde ich auch sagen. Im Sinne der Gemeinschaft wird die vorausgesetzt. Aber es wird noch mehr vorausgesetzt. Also es ist ja auch, es geht ja auch darum, was kann ich für die Gemeinschaft tun? Und soziale Infrastruktur heißt ja auch, wir machen sie gemeinsam. Und da ist eben die Frage, es gibt auch von den Schweizern vorgedacht und auch vorgelebt, solche Modelle, wo dann jeder eine gewisse Zahl von Stunden für die Gemeinschaft arbeitet in der Woche. Nehmen wir an, 2-3 Stunden. Und da kann ich dann, sagen, was kann ich, wozu habe ich Lust? Will ich in der solidarischen Landwirtschaft arbeiten, dann fahre ich da raus, mache da mit. Dann habe ich das sozusagen abgeleistet. Oder ich mache in der Fahrradwerkstatt oder in der Bibliothek, in der Wäscherei, sowas haben die alles. Oder in, im Lebensmitteldepot arbeiten, im Kindergarten, was mir gerade liegt. Und da ist eben sehr die Frage, die Schweizer haben das, glaube ich, auch unterschiedlich. Teilweise haben sie es vorgeschrieben, dass sie sagen, jeder sollte das machen. Wenn jemand einen Beruf hat, wo es gar nicht geht, dann muss er einen finanziellen Ausgleich schaffen. Manche haben es aber auch freiwillig und haben da auch verschiedene Erfahrungen. Bei uns gibt es da auch unterschiedliche Meinungen. Die einen finden das Modell besser, die anderen das. Das ist noch nicht entschieden.
Ich meine, dieses Thema, wie weit greift die Genossenschaft oder die Gemeinschaft, wie weit greift die in das private Leben ein, ist ein Thema, was uns ja sehr beschäftigt. Wir hatten mal einen großen Workshop, da ging es zum Beispiel um die Frage, dürfen nur Leute ohne eigenes Auto einziehen? Oder es ging um die Frage, wird überhaupt in den Clusterwohnungen in der einzelnen privaten Wohnfläche eine eigene kleine Miniküche angeboten oder auch nicht? Beansprucht die vielleicht zu viel Geld und zu viele Quadratmeter? Mhm. Das ist ein relativ weitgehender Eingriff in die gewohnte individuelle Autonomie. Und da haben wir noch ganz schön viel zu diskutieren und diskutieren natürlich mit großer Leidenschaft und auch ziemlichen, also unterschiedlichen Meinungen darüber.
Da war gerade wieder der Fachbegriff Clusterwohnung dabei. Vielleicht kann man nochmal so auch das bei der Aufteilung oder was für Gebäude da geplant sind. Wie weit seid ihr da schon? Was ist eine Clusterwohnung? Und auch wie soll, ist das jetzt ein Riesenblock? Sind es auch viele einzelne Häuser? Wie weit ist da die Planung vorangeschritten schon?
Also vielleicht Clusterwohnung ist erstmal, das gibt es schon etwas länger, das ist sozusagen ein Zwischending zwischen Wohnung und Wohngemeinschaft. Das ist eine Wohngemeinschaft, die praktisch erweitert ist, dass ich also nicht nur mein Zimmer habe, sondern ich habe ein bisschen mehr. Also ich habe auch meine Kochmöglichkeit oder habe ein kleines Bad unter Umständen, bin aber trotzdem in einer Gemeinschaft drin, wo es Gemeinschaftsräume gibt. Das heißt, für Leute, die sich nicht entscheiden wollen zwischen streng Wohngemeinschaft und eben alleine sein, also für Geschäftsleute, junge Geschäftsleute wurde das angeboten, soweit ich das nachgelesen habe. Ist aber auch für ältere Leute denkbar. Und wenn wir sowas anbieten können, dann machen wir es natürlich. Aber grundsätzlich ist natürlich so, dass wir, wenn wir bauen, versuchen wir auch möglichst divers zu bauen. Das wird natürlich es geht los beim Gästezimmer, das man für tageweise kriegen kann. Einzimmerwohnung, Zweizimmerwohnung, Familienwohnungen, große Wohngemeinschaften bis zu 8 Zimmern oder 10 Zimmern sind denkbar und im Clusterwohnungen.
Und ich meine, mit den Clusterwohnungen ist es eine heiße Sache, ja? Die sind entstanden vor, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren. Ich habe in der Schweiz ganz viele besucht.
Tatsächlich?
Ja, natürlich. Am Donnerstag muss ich wieder Interviews machen im Hunziker Areal in Zürich. Ich bin ja Wohnforscher und diese Frage, wer zieht da wirklich ein, ist noch gar nicht gut beantwortet. Du hast jetzt gesagt, das passt für Ältere gut. Hatte man in der Schweiz auch vor 6-7 Jahren im Hunziker Areal, eins der großen Vorzeigeprojekte, ja, mehr als Wohnen heißt das Ding, gedacht. Und die Alten kamen aber nicht. Die haben sich nicht getraut, da einzuziehen. Jetzt sind die Clusterwohnungen von ganz anderen Leuten, meistens Berufstätigen oder auch Jüngeren, teilweise auch Studierenden bevölkert und die Alten sind nicht gekommen. Ja, wir müssen uns da also mit einer ganzen Reihe auch von empirischen Fragen, was hat man für Erfahrungen heute, auseinandersetzen. Oder eine Geschichte am Hechinger Eck, ganz aktuell. Ein Haus dort, eine Baugruppe ist dort gescheitert. Die hatte ein ganz attraktives Modell mit Clusterwohnungen auf jeder Etage. Jeweils sollte pro Etage rund 6 Leute wohnen können, mit ziemlich ausführlichen Gemeinschaftsräumen. Die Baugemeinschaft ist gescheitert an den Kosten und das ist ein typisches Beispiel heute. Jetzt hat ein Neuer, die Nestbau, hat dieses Projekt übernommen und hat gesagt, wir müssen sozusagen Clusterwohnung viel bescheidener neu denken. Mhm. Mit weniger Gemeinschaftsfläche, auf jeder Etage kommt ein Zimmer hinzu, ja, also eine Person hinzu und damit wird es viel weniger. Das ist sozusagen Clusterwohnen light und ich vermute, wir werden dazu auch gezwungen werden, ganz, ja, ganz ökonomisch sparsam, aber nicht bescheiden, doch mit Bezug auf den Verbrauch bescheiden zu werden. Clusterwohnen gibt es in ganz vielen Bereichen, viele funktionieren gut, aber ich glaube, sie sind nicht die Lösung für ganz viele Probleme, sondern die sind eine ganz anspruchsvolle Wohnform. Mhm. Und in Zürich habe ich dann zum Beispiel in einer Clusterwohnung Interviews geführt, die hatten große Probleme während der Corona-Zeit. Alle dachten immer, Clusterwohnungen sind ja eine super Lösung für die Corona-Zeit, da kann man toll Homeoffice machen. Mhm. Die haben dann nach wenigen Wochen Corona das Laptop-Verbot in den Gemeinschaftszonen eingeführt, weil plötzlich wurden die ganzen Esstische, die großen Wohnlandschaften und so weiter zu Homeoffice-Bereichen. Daran zeigt sich einfach, Clusterwohnungen sind auch aushandlungsintensiv. Das sind Gemeinschaften, man teilt mehr als in der Privatwohnung. Man teilt ein bisschen weniger als in der WG, aber sie sind anspruchsvoll. Und unsere Frage, Udo, schaffen wir es, Diversität zu erreichen? Wer zieht da alles ein? Ziehen da eben nicht nur wir beide über 60-jährige gebildete Männer ein, sondern ziehen auch ganz andere Leute mit ganz anderen Hintergründen, vielleicht auch ganz anderen Wohnwünschen, ja, und auch Rückzugsbedürfnissen und was weiß ich ein. Das wird für uns alle noch wahnsinnig spannend.
Ja.
Wir haben da keine wirkliche Lösung, sondern wir haben da hohe Ansprüche und hohe Ziele.
Ja, aber ihr habt auch sicher Stellschrauben und bemüht euch darum, das jetzt schon vorzudenken, weil irgendwann muss man ja das Angebot dann so gestalten, dass die Alten und die Jungen da auch kommen und auch zufrieden sind. Was sind eure Ansprüche und auch was sind eure Stellschrauben in Sachen Diversität? Clusterwohnung, Wohnungsgrößen ist ein Ding, aber was gibt's noch?
Habe ich ja schon gesagt, eben Abbildung der Bevölkerung. Also das ist, glaube ich, nach wie vor das oberste Ziel. Das ist natürlich ein sehr hohes Ziel, aber davon können wir gar nicht abweichen. Sonst geht es in eine Richtung, die wir nicht wollen, auch gar nicht kontrollieren können.
Und sicher kommt dazu eine Menge von Beteiligungsideen. Also wo wir ja noch ganz am Anfang stehen. Also wir versuchen schon auch mit Quartiersbeteiligungsformaten und so weiter die potenziellen Nachbarinnen in den anderen Vierteln drumherum und so einzubeziehen und in den ganzen Ideenprozess auch einzuspinnen. Mit mittlerem Erfolg. Also so eine Art Partizipation außerhalb unserer engen aktiven Schar.
Ja.
Da müssen wir noch stärker werden und da werden wir sicher noch ganz viel probieren. Damit wir auch Leute erreichen, die jetzt zum Beispiel in unseren Plena vielleicht ziemlich unterrepräsentiert sind.
Ja, natürlich. Aber allein über die Planung der Infrastruktur, also da ist auch natürlich das Ziel, die Infrastruktur Vorstellungen so groß wie möglich zu halten und damit auch Einrichtungen zu schaffen, die natürlich in den benachbarten Vierteln fehlen. Also zum Beispiel im Wendfelder Garten gibt es ja praktisch nichts, da gibt es halt die Häuser. Und im Dreihöfe-Quartier über die Schweikartstraße gibt es auch nichts. Im französischen Viertel gibt es einiges, aber auch nicht mehr so viel. Die Erdgeschosse werden auch viel bewohnt inzwischen. Und was wir da auffüllen können, das ist natürlich interessant. Auch für die Stadt interessant. Die finden das natürlich, das geht in unsere Richtung.
Gibt es da schon Vorstellungen, Ideen? Habt ihr da was im Kopf, was ihr da gerne als Infrastruktur noch und auch anbieten wollt?
Wir haben ja schon einige Sachen genannt, aber jetzt wäre vielleicht der Punkt Gesundheit und Wohnen im Alter mal kurz?
Total gerne, ja. Also Gesundheit, Wohnen im Alter, Pflege, Caring, Community und so weiter. Unsere Genossenschaft ist schon auch viel mehr als Wohnen. Wir haben ziemlich, sag ich mal, ambitionierte Ziele, die Welt im Kleinen auch besser zu machen, übers Wohnen, über die Mietpreise, über die Infrastruktur hinaus. Und so haben wir eine ganz aktive Arbeitsgruppe Stadtteil Gesundheitszentrum, so heißt die heute. Und die macht sich zum Beispiel Gedanken, wie gelingt es uns in der ganzen Südstadt, jetzt nicht nur in unserem kleinen Filetstück, wie gelingt es uns in der ganzen Südstadt eine quartiersorientierte Gesundheitsversorgung mit ganz niedrigen Barrieren, auch für Menschen mit schwierigen Bildungshintergründen, mit kleinem Geldbeutel und so weiter zu erreichen. Da überlegen wir zum Beispiel an einem Konzept ebenso eines Stadtteilgesundheitszentrums, wo dann Hebammen und Physios und Allgemeinärzte und so weiter sehr niedrigschwellig erreichbar sind. Wir überlegen sowas wie die Community Health Nurse, Gemeindeschwester 2.0, wenn man so möchte, die ganz nah dran ist an den Menschen, an ihren Bedürfnissen und eben auch an denen, die den Weg in die normale Gesundheitsversorgung, gerade in einer Stadt der Maximalversorgung wie Tübingen, nicht finden. Und da gibt es ganz viele, die kommen zu spät, die kommen nicht mit präventiven oder mit Gesundheitsförderungs- oder mit solchen Angeboten in Kontakt. Also wir versuchen uns da schon auch als Genossenschaft weit über die Wohnungsfrage hinaus stark zu machen, haben einen tollen Antrag aus meiner Sicht gerade geschrieben ans Sozialministerium für so ein Stadtteilgesundheitszentrum, hat auch große Resonanz gefunden. Wir vernetzen uns da mit der Stadt, mit dem Fachbereich Soziales. Wir vernetzen uns mit ganz vielen Trägern, KIT Jugendhilfe beispielsweise, die macht dort Stadt, Sozialarbeit, auch Jugendhilfe und so weiter. Auch gesundheitsbezogene Angebote. Da wollen wir also starker Mitgestalter sein, weit über unsere 350 oder 500 Leute hinaus. Und Thema Älterwerden in Neustart, eben mal schauen, ob die Älteren dann auch kommen. Ich bin da total gespannt, kann aber gut sein. Und Älterwerden, da haben wir natürlich als Leitlinie eigentlich das Universal Design. Das heißt, man soll gar nicht drüber nachdenken, über das Älterwerden, sondern es soll ganz unauffällig, ganz normal geschehen. Wie? Indem ganz viel barrierefrei ist, indem ganz viel Gemeinschaft, Nachbarschaft, soziale Bindungen, soziale Unterstützungen entstehen, weil eben unsere Idee ist eben mehr als Gebäude, ist eine Nachbarschaft. Und wenn das gelingt, dann sind das schon mal die zentralen Punkte fürs Älterwerden. Und da, wo das nicht reicht, werden wir schauen, ob wir selber eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für Ältere anbieten. Werden wir schauen, ob wir zum Beispiel eine Tagespflege auf unserem Areal entweder ermöglichen oder auch selber organisieren. Also wir haben auch so viele tolle Leute in unserem Kreis. Wir können da auch ganz viel anbieten und die Stadt findet es natürlich attraktiv. Ja?
Und das oberste Ziel wäre ja tatsächlich, also lebenslanges Wohnrecht in der Genossenschaft und dann auch bis zum Tod.
Genau, das Wohnrecht ist schon mal eine tolle Sache und die Frage, was braucht's dann alles? Ja. Gut älter werden, da wo ich mich hingehörig fühle, da könnten wir, glaube ich, ganz viel anbieten. Manches davon ist Software, wie funktioniert es im Menschlichen? Aber vieles, sage ich mal, nahräumliche Hilfen, nahräumliche Versorgung, im ganz kleinen Lebenskreis, wenn Menschen weniger mobil sind, ganz viel erleben, teilhaben zu können, da bereiten wir uns drauf vor. Aber das kann strukturell so eine ganz dichte Genossenschaft sowieso auch besser als ganz viele andere Siedlungstypen.
Was sind bei euch die Aufnahmekriterien, Bedingungen? Wie kann man bei euch mitmachen?
Bei uns kann jeder mitmachen.
Also du meinst als Aktive jetzt?
Ja, so auf allen Ebenen. Ja.
Auf allen Ebenen. Bei uns kann jeder mitmachen. Jeder kann Mitglied werden sowieso, aber auch aktiv, sehr gerne. Jeder ist willkommen. Jeder bringt irgendwas mit, auch wenn er erstmal das Gefühl hat, ja, was kann ich beitragen. Wenn ihn irgendwas interessiert bei uns, einfach auf die Homepage gehen, sich anmelden und schon geht's los.
Neustart-solevo.de.
Genau.
Genau.
Man kann erstmal für den Newsletter sich anmelden, zu der Infobörse kommen, die einmal im Monat in der Regel stattfindet. Da kriegt man alle Informationen. Und kann dann weitergehen. Aber erstmal kann man mit seinen persönlichen Fragen dorthin und die alle stellen.
Und Udo, du darfst nicht vergessen, trinken mit Udo. Also wenn du einmal bei der Infobörse warst, dann darfst du zum Stammtisch kommen, gell?
Natürlich.
Aber erst dann, oder?
Naja, dann macht es Sinn. Dann bin ich vorinformiert und dann kann ich weitergehen. Ja. Was will ich jetzt wissen? Und dann natürlich die Frage, ja, eigentlich würde ich gerne mitmachen. Aber wo mache ich mit? Welche Arbeitsgruppe wäre für mich vielleicht interessant? Was bringe ich mit? Was kann ich eigentlich? Und dann schnupper ich da mal rein.
Also ich glaube, diese Woche ist eigentlich super. Liebe Leute da draußen, wenn ihr Lust habt, dann kommt, macht jetzt eure Genossenschaftsmitgliedschaft, tretet ein. Dann dürft ihr nämlich bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch dabei sein. Da lernt ihr alle unsere Arbeitsgruppen sowieso kennen. Da führen wir auch über das Areal. Ja? Und wer jetzt nicht dabei ist am Mittwoch, hat noch ein paar andere öffentliche Anlässe. Zum Beispiel neben der Infobörse
am 10.
Am Samstag, was haben wir da?
Am Samstag ist die Infobörse die nächste. Ach so, ja, diesen genau. Samstag um 15 Uhr im Franzwerk. Am besten anmelden auf der Homepage, damit wir etwa wissen, wie viele Leute kommen. Einfach nur mal kurz anklicken ab 15 Uhr.
Da sehen die Leute dann, da sind sie mit dir dann unterwegs,
Da sind sie
oder?
Mit mir dann unterwegs,
okay. Genau. Und dann weitere Möglichkeit, zum Beispiel Montag, 10.10. Podium rund um die OB-Wahl in Tübingen. Wir veranstalten das. Wir haben ganz harte Wahlprüfsteine verfasst, zusammen mit der Neustart, zusammen mit dem Wohnraumbündnis und der Wohnungslosenunterstützung und so weiter. Also Podium, 10.10. Kommt gerne alles ins Freistil, also ehemaliges Casino. Oder, wenn ihr da nicht könnt, 20.10. Ja, nächste Veranstaltung zum Thema stadtteilorientierte Gesundheit neu denken. 20.10. machen wir auch eine Vortragsveranstaltung mit einem tollen Referenten von einem Hamburger Vorzeigeprojekt Poliklinik Veddel. Also ihr habt jede Menge Möglichkeiten, mit uns auch, sag ich mal, themenorientiert in Kontakt zu kommen. Kommt.
Vielleicht können wir hier auch nochmal die einzelnen Arbeitsgruppen schon mal vorstellen, so oder zumindest anreißen, damit man schon ein Bild entsteht, wo man sich überall beteiligen kann. Ihr seid jetzt der Arbeitsgruppe der Öffentlichkeitsarbeit, ja?
Genau, wir machen die Öffentlichkeitsarbeit.
Aber auch nicht alleine.
Nein, wir sind schon eine größere Gruppe verschiedenster Leute. Und deswegen sind wir jetzt auch hier, weil das ist ja, wir machen das aber auch sehr gern, uns macht das Spaß.
Das merkt man.
Und ja, was gibt es für Arbeitsgruppen? Was wir schon gesagt haben, Finanzen, ganz wichtig, die sich immer wieder verändern. Es mussten auch schon Finanzpläne natürlich für die Gründung, bei der Genossenschaft müssen immer weiter Finanzpläne gemacht werden.
Mit riesigen Excel-Listen, die müssen wissen, wie sind Darlehen gerade, wie sind Zinssätze gerade, was macht die öffentliche Hand, die Landesbank und so weiter. Ein trockenes Geschäft, aber unsere Leute, die dabei sind, sind auch da leidenschaftlich dabei.
Absolut.
Ja? AG Bauen kann ich ein bisschen sagen, ja. Die habe ich nämlich gerade interviewt für eine Newsmeldung von uns. Die AG Bauen, das sind ganz viele unterschiedliche Leute, teilweise schon auch Planer, Fachplaner, Architektinnen, aber auch Physios, eine Krankenschwester, Sozialprofis und so weiter, ganz bunt. Und die haben natürlich ein Riesenthema vor sich. Also die fragen sich nicht nur, was für Baumaterialien, was für Grundrisse, sondern die fragen sich, was für Lebensformen wollen wir ermöglichen? So spannende Fragen zum Beispiel, wie sollten wir vielleicht bestimmte Zonen von dem Bau nur ganz grob als Hülle anbieten und dann zum Beispiel Menschen mit Talent, aber geringem Geldbeutel zum Selbstausbau, vielleicht mit Upcycling-Materialien und so weiter anbieten. Also das sind unglaublich kreative Prozesse auch, die da laufen, neben dem ganzen schrecklich mühsamen, wie schafft man es unter 6.000, vielleicht unter 5.000 oder noch weniger Euro pro Quadratmeter zu kommen? Und wie schafft man es blaue, grüne Infrastruktur, Urban Heat, Starkregenmanagement und so weiter, all das hinzukriegen, dass am Schluss die Stadt nicht nur enger besiedelt ist, noch mehr verdichtet ist, sondern dass sie besser geworden ist, noch wohnlicher geworden ist und vielleicht nicht so heiß und nicht so starkregenanfällig? Tolle, tolle Themen.
Wir können vielleicht kurz ergänzen, was mir gerade einfällt zur Mitgliederversammlung. Wenn ich Mitglied werden will, kann ich auch zur Mitgliederversammlung direkt kommen. Das ist kein Problem. Und zu sagen, ich möchte gern Mitglied werden, darf ich schon mal rein? Das geht. Nur kurz erwähnen, die Hürde ist, wer Mitglied werden will, grundsätzlich bei Genossenschaften, muss mindestens einen Anteil zeichnen. Der ist bei uns 500 Euro. Und dazu kommt das Eintrittsgeld 250 Euro. Also mit 750 Euro bin ich dabei.
Das muss also jede Person mitbringen, die
Mitglied in irgendeiner Form. Will. Ja. Wenn ich aber erstmal mitmachen will, kein Problem.
Kann man auch ohne.
Auch in den AGs mitmachen, erstmal sich engagieren, kann man auch erstmal ohne.
Haben wir noch eine AG vergessen?
Ach so, natürlich. Soziale Infrastruktur, die Gesundheits-AG hast du ja schon, das ist sozusagen ein Teil der sozialen Infrastruktur.
Die AG Quartiersbeteiligung überlegt sich eben gerade solche Sachen, wie können wir mit dem Franzviertel oder auch mit den anderen Marienburger Arealen und der Stuttgarter Straße in Kontakt kommen mit der ganzen Nachbarschaft der Nachbarschaft sozusagen. Und wie können wir da rausfinden, was braucht eigentlich das Drumherum von uns im Zentrum?
Genau, was haben wir noch vergessen an Arbeitsgruppen?
Dann gibt es noch eine kleine AG, also die Sachen sind manchmal auch so ein bisschen, sag ich mal, im Fluss. Es gab mal eine Pflege-AG, die hat sich eben eher wirklich um Pflege und Alter im engeren Sinne gekümmert. Die ist jetzt gerade ein bisschen auf Eis gelegt. Es gab eine AG, die wird auch bald wieder kommen, zum Thema Mobilitätskonzept. Ja. Ja? Also wir sind da in einem ständigen, sag ich mal, Neuformierungsmodus und je nachdem, was für Leute auch sich für Themen stark machen und was jeweils gerade wichtig ist.
Es gibt auch die AG Solidarische Landwirtschaft, die jetzt schon überlegt, wie könnte das gehen, wo könnte man und mit welchen Leuten und mit welcher Struktur.
Das ist ein schönes Beispiel zum Beispiel. Da kamen drei toll ausgebildete und hochmotivierte Gemüsegärtnerinnen auf uns zu und haben gesagt, Solawi mitten in der Südstadt, das interessiert uns. Mhm. Wir würden uns da gern mit euch zusammen stark machen. Und plopp kommt das Thema Solawi, was wir im Prinzip unbedingt wollen, kommt dann mit zwei, drei tollen Leuten eben in Gang und wird dann vielleicht auch zu einer Arbeitsgruppe. Also ihr merkt schon alle, herzliche Einladung, euch mit Haut und Haar und Leidenschaft oder auch noch mit einer gewissen Distanz einfach mal zu melden. Wir versuchen einfach ganz offen dann mit euch zu schauen, was könnte passen.
Es ist, ja, man merkt ja, das ganze Ding wächst. Es ist über die Jahre immer gewachsen. Die Arbeitsgruppen verzweigen sich, werden mehr. Man kann es als Einzelner gar nicht mehr überblicken. Ich kann da vielleicht noch mal kurz zurückgehen auf das Modell. Weil die Größe von 500 Leuten hat natürlich auch damit was zu tun. Also ist ein sozialer Grund. Nämlich, das ist eine Größe, wo ich die ganze Infrastruktur überhaupt erst möglich ist. Weil sonst, wenn es zu klein wird, dann lohnt sich das nicht, dann funktioniert das nicht, dann läuft es nicht. Aber es hat auch damit zu tun, ich bin Teil dessen, aber ich muss mich nicht um alles kümmern. Ich bin trotzdem in einer gewissen Anonymität, sodass ich mich auch zurückziehen kann und sagen kann, geht mich nichts an, also Finanzen geht mir nichts an, ich mache den Gemüsegarten. Ich muss mich nicht um alles kümmern, ich kann mich auch zurückziehen. Und trotzdem kann ich Teil sein. Und das ist so eine Größe, wo das funktionieren könnte.
Ja, auch das Thema Partizipation nochmal, ne? Also sich engagieren, also es wird erwartet und aber auch, wo seht ihr vielleicht Chancen, aber auch Grenzen vielleicht von Partizipation, wenn auch alles gemeinschaftlich entschieden wird und ab einer gewissen Größe und ab einer gewissen Professionalisierung, wenn da alle mitreden, wie seht ihr das oder wie erlebt ihr das bisher?
Das Thema haben wir täglich, könnte man fast sagen, weil es natürlich immer spezieller wird, unsere Themen, und es in die professionelle Richtung geht. Wir haben ja auch schon jetzt Beratung, Projektberatung von Profis, von der großen Wagnis-Genossenschaft München. Die sind unsere Projektberater, die schon fleißig dabei sind bei unseren Workshops, bei unseren wichtigen Gesprächen teilweise mit der Stadt. Das geht immer weiter in diese Richtung, aber es ist natürlich auch die tägliche Frage, was können wir veröffentlichen zum Beispiel, was sollte man noch nicht veröffentlichen, was ist noch nicht so weit und wer muss da jetzt alles zustimmen Und da sind wir auch eigentlich permanent dabei, unsere Strukturen zu verändern. Wir müssten es eigentlich so machen, dann stellen wir wieder fest, nein, ja, auch es gibt auch Beratungsschritte von außen, wo wir dann merken, nein, wir müssen auch gucken, dass wir das weiter in dieser Verteilung lassen und nicht zu speziell werden, dass nicht einzelne Leute plötzlich so eine Verantwortung kriegen.
Genau, ich meine, man kann sicher sagen, dass eine Reihe von den ganz aktiven Leuten bei uns schon auch aus kulturellen Milieus kommen, wo sehr viel in diesen Strukturen partizipativ mit Plena, mit ganz viel Mitbestimmung und Demokratie gearbeitet wird. Die Mietshäuser-Syndikatler, die Leute, die aus dem Dunstkreis vom Franz K. kommen und so weiter. Ganz viele Leute, die das seit Jahren praktizieren, auch ganz wichtig finden, das gehört schon zur DNA von Neustart und aus meiner Sicht, sage ich mal jetzt als ein bisschen spät eingestiegener, wird das eine ganz spannende Frage. Wie wird man das, wenn irgendwann mal die ersten Millionen in die Hand genommen werden müssen, wie wird man das weiterentwickeln und weiter schaffen können? Mhm. Diese Partizipation, diesen ganz großen Anspruch, wir wollen alle mitnehmen und alle irgendwie mitbeteiligen können. Also Professionalisierung, Mandate, Sprecher und so weiter. Bisher wollen wir das weitgehend nicht. Und das ist sicher jetzt noch ein weiter Weg, den wir da zurücklegen würden.
Ja, dass es bis jetzt funktioniert, finde ich schon sensationell. Mhm. Also für mich ganz neu, ganz neue Erfahrung.
Bisher gibt es noch keine bezahlten Stellen, oder? Bisher läuft noch alles auf
einer ehrenamtlichen Ebene. Man muss das sogar ziemlich krass beantworten von unserem Prüfverband, von dem wir irgendwann jetzt endlich mal eingetragen werden wollen als eingetragene Genossenschaft, momentan sind wir es noch nicht, ist die Aussage, eigentlich darf eine Genossenschaft nur das Geld ausgeben, was sie auch einnimmt. Und eine Wohngenossenschaft, die neu gegründet wird wie unsere, nimmt erstmal bis zur ersten Mietzahlung gar nichts ein. So gesehen ist tendenziell die Arbeit der nächsten 4 bis 5 Jahre weitgehend ehrenamtlich. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Irgendwie, was weiß ich, 10, 50, 80 Millionen Euro, weiß ich jetzt nicht genau, zu bewegen ohne bezahlten Staff.
Mhm. Wow. Wann hofft ihr einzuziehen?
Die Frage nach dem Zeitplan, da kann man, glaube ich, ein paar Sachen sagen. Eine spannende Sache ist jetzt entstanden. Die Stadt hat ja vom Land ein wichtiges Stück des ganzen Grunds neu gekauft und kriegt diesen Grund und Boden für 0 Euro, wenn in 5 Jahren die Leute eingezogen sind, und zwar in sozial gebundenen Wohnraum. Das heißt, da gibt es ein ganz starkes Motiv, bis in 5 Jahren muss die Sache bezogen sein. Und ansonsten gibt es noch viele politische Stationen. Was kann man sagen, Udo, Anfang nächsten Jahres?
Anfang nächsten Jahres könnte es also Vorüberlegungen geben. Nicht Vorüberlegungen, gibt es schon lange. Es könnte eine Voroption für uns geben. Es wird sicherlich noch etwas länger dauern, bis tatsächlich der Ankernutzer entschieden ist. Also wir bewerben uns ja als Ankernutzer. Das heißt, wir haben auch eine große Verantwortung auch für den Rest des Areals dann, die wir dann auch gestalten müssen, wo wir auch schon angefangen haben zu überlegen, wie kann das gehen. Und das wird spätestens über Anfang übernächsten Jahres muss das passieren. Die Stadt wird dann schon auch die Entscheidungen treffen und auch Druck machen, denke ich.
Also es kann auch noch komplett scheitern?
Also es kann,
drin im Rahmen
an zwei Dingen kann oder? Das auch noch komplett scheitern. Das eine ist der politische Prozess, weil streng genommen muss natürlich der Gemeinderat, angeführt dann durch das neue Stadtoberhaupt oder das alte Stadtoberhaupt, neu darüber entscheiden, wahrscheinlich in mehreren Schritten darüber entscheiden. Und das andere ist dann immer natürlich die Finanzfrage.
Genau.
Und die hat auch was mit Rahmenbedingungen zu tun, die hat auch was mit der Frage zu tun, wie viele Wohnungen für wie viele Personen dürften zum Beispiel wir auf unserem Teilgrundstück. Wir würden ja nicht das ganze Areal bebauen, sondern ein Teilgrundstück. Wie viele dürfen wir da bauen? Wie wirtschaftlich können wir auch bauen? Welche Bauformen werden zugelassen? Also da ist manches nicht in unserer Hand und wir hoffen sehr auf einen Prozess, da Hand in Hand mit der Stadtverwaltung eben auch sehr wirtschaftliche, aber auch gemeinschaftsförderliche Lösungen dann hinbekommen zu können. Wenn wir das hinkriegen, dann ist die Chance besser.
Aber wir sind nach wie vor extrem optimistisch.
Sehr, sehr gute Hoffnung, so ist es. Ja. Aber das sind wir sowieso, gell? Aber schon auch vielleicht von ein paar Signalen her. Weil in der Stadt interessiert diese Neuentwicklung des Tübinger Modells richtig viele Leute. Und zwar quer durch alle Fraktionen, kann man eigentlich sagen, und quer durch alle politischen Lager.
Wir werden es weiter auch begleiten und beobachten und drücken die Daumen. Vielen Dank, dass ihr da wart, Udo und Uli.
Herzlichen Dank, Matzel.
Danke, Matzel.
Toi, toi, toi für Neustart Tübingen. Solidarisch leben und wohnen. Und das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag von 10 bis 12. Eine Wiederholung gibt es nochmal am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8. Und dieses Interview auch dauerhaft online nachzuhören und herunterzuladen auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin dann am kommenden Freitag. In der zweiten Stunde zu Gast ist das ITZ, das Institut für Theatrale Zukunftsforschung. Und es geht um die neue Spielzeit und die erste anstehende Premiere. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.